Wäre mehr Singen möglich? Vielen Dank auch dem Gitarristen. Ja, heute haben wir schon zweimal gechantet und das werden wir jetzt auch so aufrechterhalten, zweimal. Und mal schauen, ob wir noch irgendwo was zusätzlich reinbringen. Aber das ist zweimal, denke ich, können wir gut machen. Lieber Roland, du hast davon gesprochen, dass wir hier fast oder eigentlich nur in Anführungszeichen den Metta-Weg praktizieren. Nur habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Den Weg des Herzens. Was gibt es denn in der Theravada-Tradition noch an anderen Praxisformen und Wegen? Die klassische Bezeichnung, die verwendet wird, ist Samatha Vipassana. Samatha für Ruhemeditation, Vipassana für Einsichtsmeditation. Im Allgemeinen wird die Metta-Meditation zur Ruhemeditation dazu gezählt. Und gleichzeitig habe ich für mich entdeckt, dass es auch schön ist, diesen Metta-Weg auch als eigenständigen Weg auch zu lehren und auch zu üben und ja nochmal diese Qualitäten, die im Metta-Weg enthalten sind, nochmal herauszuarbeiten. Und vielleicht können wir uns da ein bisschen an der hinduistischen Yoga-Tradition orientieren, wo es vier Wege gibt, vier Yoga-Wege gibt. Da gibt es einmal den Jnana-Yoga-Weg, das ist der Weg der Einsicht, dann den Raja-Yoga-Weg, das ist der Weg der Ruhemeditation, dann gibt es den Bhakti-Yoga-Weg und das ist der Weg der Hingabe. Da würde ich jetzt so sagen, das ist der Weg der Liebe, der Liebesmystik, der, ja, wo eben die Liebe ganz im Zentrum steht. Und da gibt es auch in der buddhistischen Tradition ja, Möglichkeiten, wie wir auch diesen Weg der Hingabe intensiv praktizieren können. Und der wird aber nicht so oft gelehrt. Das ist die Anusati-Praxis. Um ehrlich zu sein, ja, ich wüsste jetzt niemand außer mir, der das lehrt. Anusati, das wird normalerweise mit Betrachtungen übersetzt, aber es ist viel mehr, das ist ja, es ist ein Hingabeweg, wo wir uns an ein Energiefeld, an ein heiles Energiefeld hingeben. Es kann auch ein personifiziertes heiles Energiefeld sein. Nächstes Jahr, Osterkurs, werde ich den Weg hauptsächlich lehren, den Weg der Hingabe. Und dann gibt es noch den vierten Weg, und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen, das ist der Weg des selbstlosen Tuns, also wo wir praktisch die Ich-Bezogenheit durch unser Wirken, durch unser Tun, durch unsere Handlungen, durch unser Machen auch auflösen können. Da gibt es ja auch ganz große Vorbilder. Eine der berühmtesten Figuren ist da die Teresa von Kalkutta, die dann ganz ein beeindruckendes Projekt in Kalkutta aufgezogen hat. Und da ist auch ein Aspekt in der christlichen Tradition, wo ja auch, soweit ich jetzt mich erinnere, erklärt wird, was du den ärmsten Wesen auf diesem Planeten tust, das tust du auch für mich. Also wo eben dieses ja, Helfen, wo ja, den Dienst an der Menschheit vor allem auch zu leisten, wo das als ja, eigenständiger Weg auch beschrieben wird. Das ist in der buddhistischen Tradition nicht so deutlich erwähnt. Leider, muss man vielleicht auch sagen. Ist Angst denn eigentlich nur die Folge von Anhaftung? Ja. Ja, es ist die Folge von Anhaftung und Anhaftung, kann man wieder sagen, ist die Folge von unserer falschen Sicht, von unserer Verblendung, von unserer Ich-Bezogenheit, von unserem, ja, uns sehen als ein separiertes, getrenntes, eigenständiges System oder Gebäude, je nachdem. Buddha hat den Begriff Gebäude verwendet, was vielleicht auch ganz schön ist, weil man verschiedene Elemente in so einem Gebäude, das ist für Architekten auch ein ganz hilfreiches Bild. Und Ja. Und er hat dann in einem Dhammapada-Vers hat er dann auch gesagt, die Sparren und die Balken sind durchbrochen und dieses Gebäude wird nicht mehr zustande kommen. Also so, wo er seine Erleuchtung dann auch auf eine andere Art geschildert hat. Bei uns ist es eher so, wenn einmal ein Fenster einen Riss bekommt oder ein Balken ein bisschen zum Faulen anfängt, dann entsteht bei uns schon Panik. Wow, also da könnte jetzt was zusammenbrechen, zusammenfallen oder da könnte jetzt das Fenster rausfallen oder vielleicht der ganze Wand einbrechen oder der Fußboden könnte unter meinen Füßen verschwinden. Und was tatsächlich oft geschieht, ist, dass unser Ich-Gebäude ganz einfach sich anfängt aufzulösen. Wir werden verlassen. Meine Partnerin hat mich verlassen. Ja, wer bin ich dann noch? Ja, das ist so wie eine dicke Wand, die da rausbricht. Meine Partnerin, das ist eine Stützwand für viele. Ja, und dann auf einmal ist diese Stützwand nicht mehr da. Und wer bin ich dann noch? Ja. Wer bin ich unter dieser Stützwand? Ja. Oder unter diesen Identifikationen. Das ist ja das, wohin wir wollen, das zu erforschen, das zu erkunden und uns dahin zu bewegen. Und das ist natürlich diese Sicht und dieses Gebäude, das wir da haben und das wir ständig ja neu zusammenbauen. Und da ist natürlich ständige Angst da. Und manche haben das ganz gut erkannt, dass da eigentlich ständig eine leichte Anspannung in uns vorhanden ist. Da ist ständige Angst und die ist berechtigt. Es könnte diesem Gebäude was passieren. Und dem passiert auch was. Es löst sich nämlich die ganze Zeit auf und wir bauen es immer wieder neu zusammen. Mit jedem Gedanken, mit jedem Machen, mit jedem Kommentar, mit all dem, was da im Geist so abläuft. Mit der Analyse, mit dem Richter, ist auch eine Frage da vom Über-Ich. Es sind alles Aspekte von unserem Ich. Aber wir wollen jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Das ist jetzt schon mal so das ganz große Bild, aber es schadet auch nichts, wenn wir so die Orientierung auch haben und wissen, was tatsächlich um was es geht. Zumindest ein gewisses Verständnis erst einmal sozusagen bekommen. Das dann umzusetzen in ein erkanntes Erleben, was Ayakema als Weisheit bezeichnet hat. Erkanntes Erleben ist natürlich noch mehr ein anderer Schritt. Ja. Und vor allem in der Meditation auch sehr, sehr gut möglich, wo dann der Geist klar wird und dadurch natürlich Dinge noch mehr neu erkennen kann. Und dann vielleicht tatsächlich erkennt, Mensch, jeder Augenblick, das löst sich ja tatsächlich jeden Augenblick auf. Und dann kommt so eine innere Stimme und sagt, das ist ein tiefer Einsichtsschritt, dieses Auflösen zu erkennen und zu erleben. Und dann sagt so eine innere Stimme, okay, bis hierher aber nicht weiter. Das wird mir jetzt doch ein bisschen zu gefährlich. Es ist auch gefährlich fürs Ego. Und gleichzeitig eben auch beim Einsichtsweg zu erkennen, dass dieses Ich, der Glaube an dieses stabile Ich, eine Illusion ist, dass das eben nicht stimmt. Es kann sehr erschreckend sein, es kann aber auch total befreiend sein. Und wenn wir gut ausgerüstet sind mit einer gewissen Grundlage, mit einem gewissen Verständnis, mit einem Verständnis von dieser Lehre, die ja total tief geht, Verständnis der vier edlen Wahrheiten, die ja total tief gehen, wenn dieses Verständnis da ist, dann werden solche Erlebnisse nicht so erschütternd sein, wie wenn wir so ein Erlebnis haben und total unvorbereitet sind. Das gibt es nämlich auch. Dass jemand so stark ist, zum Beispiel so starkes Dukkha hat, dass er nicht mehr anders kann, als total loszulassen und dann ein Erleuchtungserlebnis hat. Und das dann wird immer wieder berichtet, oder immer wieder, aber ab und zu berichtet. Und das dann einzusortieren, was ist denn da passiert, das kann eine gewisse Zeit dauern und es kann auch natürlich eine große Verunsicherung ins Leben bringen. Also insofern ist es schon ganz gut, wenn wir es auch vielleicht noch nicht nachvollziehen können oder nacherleben können, dass wir ein gewisses Verständnis auch haben, wo auch unsere Angst herkommt. Unsere Angst Es immer mündet immer in die Angst vor Vernichtung oder Angst vor dem Tod. Alle Ängste, die wir haben, ob das Angst vor Verletzung ist, Angst vor Spinnen ist, Angst, Höhenangst ist, es ist immer, mir könnte was passieren. Immer die gleiche Angst. Was ist gemeint mit dem Feinstoffling im Atem? Ja, am besten erleben. Am Anfang scheint ja der Atem so relativ grob zu sein. Der Atem, den wir eben auch kennen. Ja, einatmen, Sauerstoff einatmen und dann wieder Stickstoff ausatmen. Und dann, wenn wir längere Zeit dabei bleiben, für die, die geübt sind, die müssen vielleicht auch nicht länger dabei bleiben, auf einmal verändert sich so dieses Geschehen etwas. Und es fängt an, so subtil zu werden. Manchmal hat es zur Folge, dass man dann versucht, nochmal tiefer zu atmen, weil man das Gefühl hat, man kriegt nicht genügend Luft. Ja. So. Aber das ist, man kriegt genügend Luft. Es ist ein subtiles Atmen, wo ein feinstoffliches Atmen, wo ganz einfach der Geist zur Ruhe gekommen ist und dieses zur Ruhe kommen vom Geist wirkt sich auch körperlich aus, indem der Atem auch zur Ruhe kommt und subtiler wird. Der Atem und der Geist hängen total zusammen. Wenn wir sehr aufgeregt sind oder Angst haben, dann kommt diese Schnappatmung oder diese panische Atmung. Oder wenn irgendwie was nicht ganz klar ist, dann merkt man, wie der Atem unruhig wird. Wenn wir hier so uns ganz hingeben, ganz reingeben und gut dabei bleiben können und uns gut vorbereitet haben, zufrieden sind, dankbar sind und uns da reingeben, Metta vielleicht vor der Atembetrachtung praktiziert haben, uns da ganz reingeben und dann sind wir zuerst so noch so ein bisschen mit diesem grobstofflichen Atem und dann auf einmal wird es subtiler und subtiler. Und es taucht so eine neue Welt vielleicht auch auf, die Atemwelt, können wir auch sagen. Aber da kommen wir schon noch dazu. Wir sind ja noch ganz am Anfang vom Kurs. Ich erkläre schon all die Dinge, die eigentlich so mehr für ein Ende des Kurses anstehen. Aber ich glaube, es passt auch. Lieber Roland, kannst du noch einmal etwas zum Etikettieren als Methode sagen und einige Beispiele nennen? Nochmal zur Erinnerung, in dem Moment, in dem wir mitbekommen, dass wir wieder beim Denken sind, können wir sagen, denken. Und durch dieses Etikettieren treten wir raus aus diesem Gedankenprozess, machen einen Schritt zurück sozusagen und können dadurch den Geist wieder aufs Erleben ausrichten, auf den Atem ausrichten. Ja, dann sind wir ein paar Atemzüge dabei. Und dann auf einmal kriegen wir wieder mit, oh, jetzt bin ich doch wieder beim Denken gelandet. Also manchmal sind es 2, 3 Atemzüge, manchmal sind es vielleicht auch 10, 20 Atemzüge und man kriegt es mit. Manchmal ist man schon im subtilen Atem angekommen und ist schon ganz in der Ruhe und auf einmal ist man wieder beim Denken. Ja, auch das ist möglich. Auch wenn man in der Vertiefung ist. Und noch nicht so ganz tief drin ist und noch nicht ganz gesettelt ist, kann es sein, auf einmal hat sich das wieder verloren und man ist auch wieder beim Denken gelandet. Und da, ja, wenn man natürlich in der Vertiefung ist, dann kann man sich wieder dieser Energie annähern, aber normalerweise eben dann kurz etikettieren, sodass wir uns neu ausrichten können. Eine andere Möglichkeit des Etikettierens, und das ist für diejenigen vielleicht hilfreich, wo dieses Denken überhaupt nicht aufhört, wo ganz einfach keine Ruhe einkehrt. Und das kann damit zu tun haben, dass so diese Bereitschaft, das Denken einmal loszulassen, dass die noch nicht wirklich ausgebaut ist. Und da kann es helfen, unsere Gedanken einmal etwas genauer zu etikettieren, etwas genauer kennenzulernen, unsere Gedankenmuster kennenzulernen. Und jeder von uns hat da so seine speziellen Gedankenmuster. Und da gibt es zum Beispiel, die Klassiker sind Vergangenheit und Zukunft. Ja. Dann Unsinn ist fast immer auch gutes Etikett. Fantasieren ist auch sehr oft ein gutes Etikett. Planen, hoffen, Sorgen machen, Probleme wälzen, all diese Dinge können gute Etikette sein. Ne? Und vielleicht habt ihr noch ein paar Etikette mehr. Hoffen, träumen. Dadurch lernen wir unseren Geist kennen und lernen vor allem auch vielleicht kennen, dass doch immer wieder sehr, sehr ähnliche Gedankenschleifen ablaufen. Ähnlich, so vergleichsweise, dass wir immer wieder die gleiche, ähnliche Schallplatten auflegen. Wir haben da so 5, 6, 7 Singles und die legen wir immer wieder auf und hören die immer wieder an. Also, heutzutage ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber die kommen wieder, die Schallplatten, werden wieder populär, weil so die Ästheten und die eben besonders mit einem Feingefühl ausgestattet sind, die haben erkannt, dass diese analogen Tonträger ganz einfach nochmal ein bisschen anders sind wie die digitalen Tonträger. Es sind noch irgendwie, ist noch mehr Seele drin, sagen manche, die das vielleicht gut hören können. Und dann diese Fähigkeit, die man da erarbeitet hat, des Etikettierens, wo wir eben was loslassen können und uns auf was anderes ausrichten können, die ist natürlich im Alltag fortzusetzen. Das ist ja genial, dass man, wenn wir dieses Training haben, dieses Geistestraining haben, dann werden wir uns es nicht mehr erlauben, dass wir negativ denken. Weil wir immer wissen, aus negativen Gedanken folgen nur negative Gefühle. Und aus den negativen Gefühlen folgen Stimmungen und Geisteszustände dann und das beherrscht dann unser Dasein. Und wir wissen auch natürlich, dass diese negativen Gedankenformationen natürlich negative Nahrung für unser Innenleben sind, aber auch ein negativer Beitrag sind zum kollektiven Bewusstsein. Also wenn man jetzt denkt, was viele in der jetzigen Zeit auch immer wieder denken, ich muss doch ärgerlich sein, ich muss doch meine Frustration, meine Wut über diesen Wahnsinn, der da abläuft, zum Ausdruck bringen, dann muss man denen immer wieder sagen, mit deiner Wut, mit deinem Ärger unterstützt du genau das, was du anprangerst. Dadurch wird nichts besser. Steig aus. Lieber Roland Nanabudi, danke für deine kraftvollen Beiträge. Hast du einen Tipp, wie man von übermäßiger Geschäftigkeit loslassen kann? Gerade bei ehrenamtlichen oder spirituellen Projekten wird viel freiwillige Herzensarbeit gebraucht. Ich finde es schwer, dort teilweise auch mal Nein zu sagen, fühle mich dadurch aber manchmal überfordert. Aber gestresst helfe ich ja auch niemandem. Danke für deine Sichtweisen. Ja, ist gar kein einfaches Thema. Auf der einen Seite ist es ja auch total was Schönes, wenn man ehrenamtlich ein spirituelles Projekt zum Beispiel unterstützen kann. Gell? Und da muss man selber auch immer wieder abwägen. Auf der einen Seite ist es natürlich auch gutes Karma, das man macht. Es gibt ein gutes Gefühl, man hat auch eine gewisse Aufgabe vielleicht auch gefunden, die einem auch eine gewisse Zufriedenheit gibt. Und gleichzeitig, wenn es natürlich zu viel wird und man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, sondern in so eine Geschäftigkeit reinkommt, dass man zusätzlich zu all dem, was man im Alltag schon zu tun hat, der normalen Arbeit, Familie, Partnerschaft und so weiter, zusätzlich dann noch all die anderen Dinge hat und dann selber vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dann muss man eben schauen, dass man da einen guten Mittelweg auch findet. Wobei auch, ich habe davon gesprochen, dieses Karma-Yoga, dieses selbstlose Tun, wenn man dann dabei ist und nur das macht, was jetzt anliegt, ohne in so eine Geschäftigkeit reinzukommen, das ist ja auch möglich. Und dann ganz bei dem es bei dieser Tätigkeit ist, und natürlich je einfacher die Tätigkeit ist, desto besser ist es, ja, desto mehr können wir abschalten und uns ganz dem reingeben. Wenn es jetzt eine Tätigkeit ist am Computer, was ja oft auch sehr gebraucht wird, dann ist, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, weil das natürlich wieder ein bisschen andere Energie und eine andere, ja, andere Atmosphäre auch erzeugt. Aber da auch für sich selber schauen, was tut mir gut und was ist zu viel. Und aber auch nicht vielleicht, wenn es dann auch nicht ganz aussteigen und sagen, na, das Ehrenamtliche oder dieses Projekt unterstützen, das mache ich gar nicht mehr. Guten Weg finden. Und vielleicht die Geschäftigkeit, die im Alltag eben auch so da ist, da vielleicht auch schauen, was man da vielleicht noch abbauen kann. Und vor allem, was jetzt gerade noch als Gedanke hochkommt, sich vielleicht auch nochmal dieses Thema, das wir gerade besprochen haben, nochmal bewusst machen. Muss ich denn ständig alles bedenken? Oft ist ja die Geschäftigkeit gar nicht in den Verrichtungen zu finden, sondern oft ist ja die Geschäftigkeit in unserem Kopf vorhanden. Und da eben vielleicht auch zu sehen, dass da eben manchmal auch viel Unnötiges auch passiert. Aber auch da, klar, man will es gut machen. Wenn jemand Perfektionist ist, gibt es ja auch, oder Idealist ist, dann will man es besonders gut machen und keinen Fehler machen und. Lieber Roland, dieses folgende Thema hat mich heute den ganzen Tag begleitet und ich würde gern von dir ein paar Worte dazu hören, ob diese Erkenntnis so stimmig ist. Liebe als göttliche Urkraft ist für alles im Universum als Quelle anzusehen. Die Liebe war zuerst da und sie wird auch wieder übrig bleiben, wenn alle Trübungen, Verdichtungen und Hindernisse beseitigt sind. Wenn ich mich also in den Strom der Liebe begebe, mich ganz der göttlichen Urkraft hingebe, dann fließt durch mich jederzeit so viel Liebe, dass ich sie an alle Wesen permanent verschenken möchte. Ich fließe über und will mich in Anführungszeichen verschenken. Da stelle ich fest, dass es sowieso nur in Anführungszeichen die Liebe ist, die sich da selbst verschenkt. Es ist niemand da, der das macht. Es passiert. Dadurch wird mir klarer, was der Buddha mit der Ich-Illusion gemeint hat. Und du hast heute zitiert, der Preis der Liebe ist das Ich. Das ist sehr, sehr gut erkannt. Also wunderbar. Sich sozusagen als letztendlich die Liebe in sich erwecken, entfalten, in sich zugänglich machen und dann auch erkennen, dass die Liebe eigentlich ein Liebestrom ist, der durch mich durchfließt, der nicht von mir gemacht ist, sondern für den ich mich öffnen kann, der sowohl in mir ist als auch um mir ist. Alles ist von Liebe durchdrungen und Liebe ist die ursächliche Kraft im Universum, vollkommen richtig. Und Liebe wird auch übrig bleiben, wenn wir die Ich-Illusion überwunden haben, wenn wir vollkommen von unseren Anhaftungen und vor allem von unseren Ängsten losgelassen haben. Die Angst ist das Gegenteil der Liebe. Ja, nicht der Hass, sondern die Angst. Der Hass und die Gier ist ein Resultat aus der Angst. Ja. Angst ist die destruktivste Energie im Universum. Liebe ist die heilsamste Energie im Universum. Wenn sich die Trübungen auflösen, wenn sie heilen, oder wie auch immer wir dazu sagen wollen, wird Liebe übrig bleiben. Und insofern sind wir immer auf der sicheren Seite, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, wenn wir uns auf die Liebe ausrichten. Wir können nie verlieren. Wir sind immer sozusagen auf der Siegerseite. Und das ist das Schöne. Es sind diese, weil manchmal wird auch so gedacht, diese dunklen Mächte. Aber die dunklen Mächte, es sind hinzugekommene Trübungen, nicht mehr und nicht weniger. Manchmal wird geglaubt, dass das gleichwertig ist, helle und dunkle Mächte. Stimmt nicht. Die hellen Mächte sind die kraftvollen Mächte. Die dunklen Mächte können nie was gegen die Liebe ausrichten. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist für uns, weil es manchmal falsch verstanden ist. Wenn ich mich zu sehr für die Liebe öffne, dann bin ich verletzlicher, dann bin ich verwundbarer, dann können die anderen mit mir machen, was sie wollen. Das Gegenteil ist der Fall. je mehr wir die Liebe zur Entfaltung bringen, desto größer ist der Schutz, den wir haben. Desto weniger kann uns was passieren. Liebe ist das größte Kraftfeld im ganzen Universum. Wenn wir voller Liebe sind, da kann uns niemand angreifen, da kann uns niemand übervorteilen, da kann uns niemand ausnutzen. Wo soll da ein Übervorteil werden, stattfinden, wenn wir diejenigen sind, die die Liebe haben? Wenn wir diejenigen sind, durch die die Liebe fließt, die die Liebe verschenken? Wo gibt es da einen Übervorteil sein? Das gibt es nur ein Übervorteil oder so ein Aufrechnen auf der Marktplatzebene, was natürlich auch in Beziehungen auch stattfindet. Und darum heißen ja Beziehungen auch Beziehungen, weil da gezogen wird. Ich habe dir so viel Liebe gegeben, jetzt bist du dran. Ich habe dir so viel Liebe gegeben und ich werde dir noch viel, viel mehr geben. Weil ich ganz einfach derjenige bin oder diejenige bin, die am meisten davon beschenkt sind. Ja. Wir sind die Profiteure. Je mehr wir lieben, desto mehr Liebe haben wir. Und das ist ein Gesetz, das ja für alles gilt im Universum und das aber nur wenige glauben. Ja. Je mehr ich verschenke, desto mehr habe ich. Je mehr ich sozusagen mich als Kanal zur Verfügung stelle für diese kosmische Fülle, ja, was haben wir denn selbst schon gemacht? Es ist uns doch alles zugekommen. Vom Kosmos und von der Erde. Alles sind Geschenke, die wir bekommen haben und wir können es verwalten oder wir können es durch uns durchfließen lassen. Und je mehr wir uns öffnen, desto mehr werden wir verwendet. Ja. Genau wie beim Strom. Der fließt ja auch am besten, wo kein Widerstand da ist. Und das Wasser fließt auch da, wo kein Widerstand da ist. Da fließt das Wasser. Und mit all den kosmischen Geschenken, die wir haben, da ist genau das Gleiche. Und wenn wir uns ganz öffnen, dass es durch uns durchfließen kann, ob es materielle Dinge sind oder emotionale Dinge sind oder die Liebe ist, wir sind diejenigen, die am meisten davon profitieren. Geben ist seliger als nehmen. Wir kennen diese Sprüche alle. Ja. Und gleichzeitig traut sich niemand so in einer Radikalität zu leben, wie es vielleicht möglich wäre. Bei der Liebe ist es klar, da ist es klar. Je mehr ich liebe, je mehr ich mich verschenke, desto mehr Liebe habe ich. Aber auch bei anderen Dingen ist es so. Je mehr Frieden ich verschenke, desto friedlicher bin ich, klar. Auch bei materiellen Dingen. Aber da muss man eben vielleicht auch schon vielleicht ein bisschen einen vernünftigen Mittelweg auch beschreiten und nicht so wie der Anathapindika, der Hauptunterstützer von Buddha. Der war so fasziniert vom Buddha und der Buddha war in einem anderen Landesteil unterwegs und da war er als Kaufmann, hatte den Buddha da gehört und war so begeistert vom Buddha, dass er sich gewünscht hat, dass der Buddha zu ihm in die Heimatstadt kommt, nach Savatthi. Und er ist dann zurückgekehrt nach Savatthi und hat gedacht, jetzt muss ich den schönsten Hain finden, die schönste Natursituation finden, sodass der Buddha, wenn er das nächste Mal nach Savatthi kommt, ganz von alleine da verweilen will. Auch der Buddha hat eine schöne Natur geliebt. Und er schaut in Savatthi umher und entdeckt den Cheta-Hain, den Hain vom Prinz Cheta. Ja, und der hat deswegen so geheißen, weil dieser Hain dem Prinz Cheta gehört hat. Ja. Und dann geht er zu dem Prinz Cheta hin und sagt, er möchte den Hain kaufen. Und dann sagt der Prinz Cheta, den kannst du nur kaufen, wenn du den ganzen Hain mit Goldstücken auslegst. Also er hatte so einen Preis verlangt, der ganz einfach unrealistisch war. Und was macht der Anathapindika? Der geht zu seinen Dienern und sagt, sie sollen seine Vorratskeller oder Vorratsspeicher, so wie Dagobert Duck, soll er leer machen und soll diesen Cheta-Hain mit Goldmünzen auslegen. Fantastische Geschichte. Und sie legen diesen Cheta-Hain aus und es reicht aber nicht ganz. Aber der Prinz Cheta sieht es und sagt, so eine Hingabe, so eine Begeisterung hat er noch nie in seinem Leben erlebt. Und er möchte diesen Lehrer, den der Anathapindika da hat, auch kennenlernen. Und er wird gern dieses Stück, das nicht mit Gold ausgelegt ist, das würde er gern behalten. Und so entsteht dieser besondere Platz, wo der Buddha dann tatsächlich, so ist die Überlieferung, 25 Jahre oder 25 Regenzeiten verbringt von, 45 Regenzeiten, die er verbracht hat, 25 Jahre in Savatthi. Ja, und aber die Geschichte ist ja nicht aus, der war natürlich dann blank, aber er war ein guter Händler wahrscheinlich, der ist dann schon wieder zu Geld gekommen. Aber was das Resultat war, er war, obwohl er ein Laie war und nicht so viel Zeit hatte, wurde er dann einer, der in den Strom eingetreten ist, der die Lehre in der Tiefe verstanden hat und der tatsächlich ein Erleuchtungserlebnis hatte. Ja. Gebefreudigkeit. Ja, das ist sehr schön ausgedrückt und sehr gut erkannt mit der Liebe. Mir ist aufgefallen, dass in der Metta Sutta die Aufrichtigkeit mit aufrecht, wirklich aufrecht extra betont wird, alle anderen Qualitäten, Stärke, Offenheit und so weiter, aber nicht, hat das einen Grund. Ja, das ist tatsächlich auffallend. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das Pali-Wort für aufrecht ist Uchu, heißt es Uchu, und dann gibt es das nächste Wort, ist Suchu, mit einem S vorne dran, und das heißt sehr aufrecht. Aufrecht, sehr aufrecht, die wörtliche Übersetzung. Wobei aufrecht kann natürlich auch nochmal andere Komponenten haben. Vielleicht ist auch diese Qualität von Ehrlichkeit drin, also aufrecht und ehrlich sein. Wirklich ehrlich sein. Und da heißt es bei einer anderen Aufzählung bei den 10 Paramis, das sind Qualitäten, die man auch entwickeln kann, es ist immer ganz schön, verschiedene Aufzählungen zu haben und um die als Weg auch zu verwenden. Und bei den Paramis gibt es das Satcha Parami. Und da wird gesagt, alle anderen Paramis können entfaltet werden. Satcha Parami, die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, kann nicht entfaltet werden, die muss da sein. Und wir haben auch eine innere Instanz, die uns ganz genau sagt, ob wir ehrlich sind oder nicht ehrlich sind, ob wir aufrichtig sind oder nicht aufrichtig sind. Wir können uns schon versuchen, was vorzumachen, aber wir wissen alle ganz genau, dass wir uns da was vormachen, wenn wir ehrlich sind. Klar haben wir eine gewisse Übung, uns auch was vorzumachen, aber wenn wir ganz genau hinschauen, wissen wir genau, dass wir da jetzt nicht ganz ehrlich sind, dass wir da vielleicht ein bisschen übertreiben oder untertreiben, ein bisschen manipulative Worte verwenden und so weiter und so fort, wenn wir ein bisschen achtsam sind. Und drum ist die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit ist das Wichtigste, weil wenn wir uns da was selber vormachen, dann ist der ganze Weg ja blockiert. Also wir führen uns ja selber in die Irre. Drum muss es da sein. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass deswegen diese aufrecht, wirklich aufrecht nochmal so betont wird. Was ist der Zweck von Räucherwerk? Ich sehe das in vielen Kulturen, so auch im Buddhismus, vermutlich zur Kontaktaufnahme, zur spirituellen Welt oder auch zur Vertreibung. Ja, ich denke, das hat verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten. Die erste ist, weil es ganz einfach auch eine schöne Atmosphäre auch erzeugt. Und wenn so eine schöne Atmosphäre da ist, und das darf man nicht unterschätzen, da tut man sich vielleicht auch ein bisschen leichter, in einen meditativen Prozess auch einzusteigen und ein bisschen loszulassen und sich einer anderen Welt auch hinzugeben. Also das kennt ihr bestimmt auch alle, wenn man zu Hause dann sich ein bisschen Zeit nimmt und ein Räucherstäbchen anzündet, dass sofort so die Atmosphäre sich ein bisschen verändert. Ja, es wird für Reinigungsrituale verwendet, Räuchern und Räucherwerk. Ja, es ist auch, gibt es auch einige Bücher drüber, was man auch verwenden kann und wo besonders wertvolles Räucherwerk zu finden ist. Und dann ist es natürlich auch tatsächlich so eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, uns etwas hinzugeben oder etwas zu offerieren, etwas zu überreichen. Unsere Ehrerbietung, unsere Wertschätzung, unsere Anerkennung, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Das ist auch eine Möglichkeit. Vom Buddha wurde gesagt, als er kurz vor seinem Tod, wo Ananda, sein Aufwärter, ihn gefragt hat, ja, wo, auf was sollen wir uns, wenn du gestorben bist, ausrichten? Ja, und wo sollen wir unsere Zuflucht suchen? Und der Buddha sagt dann, was eine sehr, sehr hilfreiche Übung ist oder eine sehr, sehr spirituelle Praxis sein kann, ist, die heiligen buddhistischen Stätten zu besuchen. Er sagt, eine Pilgerschaft zu machen. Ja, heutzutage zu Fuß diese Wege in Indien zurückzulegen, ist vielleicht nicht unbedingt ratsam oder vielleicht auch gar nicht möglich für uns. Aber die Orte mal zu besuchen. Und dann sagt er, man soll an diesen heiligen Orten, soll man Blumen und Räucherwerk auch als Gabe offerieren. Und wer das macht, der hat zumindest schon mal die Garantie, dass er in himmlischen Gefilden wiedergeboren wird. So heißt es. Diese vier buddhistischen Stätten sind Lumbini, das ist, wo der Buddha geboren wurde. Dann Bodh Gaya, es ist der Ort, wo der Buddha Erleuchtung erfahren hat. Dann Sanat, das ist, wo er seine erste Lehrrede gegeben hat, in der Nähe von Varanasi ist es. Und Kusinara, das ist, wo Buddha in den ewigen Frieden eingegangen ist. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, so eine Pilgerreise zu machen, dann nehmt Räucherwerk mit und Blümchen kann man immer auch kaufen auf Räucherwerk und dann macht es auch ganz ordentlich. Ich bin Buddhistin, Buddhist. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, in der Öffentlichkeit diese Bezeichnung zu verwenden? Also, diese Bezeichnung muss man überhaupt nicht verwenden. Es wurde vom Buddha nicht gelehrt, dass man Buddhist oder Buddhistin werden muss. Der Buddha hat gesagt, wir sind alle Übende. Man kann in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich bin jetzt Übende geworden. Was für Übende? Was trainierst du denn da? Ja, ich trainiere meinen Geist. Ich trainiere mein Herz. So kann man vielleicht eher vorgehen. Buddhist, Christ, Moslem. Es hat so viel Leid in diese Welt gebracht. Es ist Zeit, dass wir diese Ismen überwinden, dass wir da, wir sind alle Übenden. Wir haben verschiedene Wege. Es gibt den christlichen Weg, es gibt den Weg im Islam, es gibt den jüdischen Weg, es gibt den buddhistischen Weg und viele, viele Wege mehr. Und es gibt nur eine Wahrheit. Warum diese Ismen, die sich dann gegenseitig bekämpfen und gegenseitig toppen wollen? Wir sind die einzig wahre Religion. Wir sind das auserwählte Volk, die Juden, die Christen. Wer ins Himmelreich eingehen will, nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nur durch mich. Das sind natürlich alles so falsche Verständnisse. Das sind nicht die Botschaften, die diese spirituellen Meister gelehrt haben. Dann im Islam, der letzte Prophet, der muss ja der am weitest fortgeschrittene Prophet sein. Früher waren die anderen Propheten, Abraham und Jesus war auch ein Prophet, aber Mohammed ist der letzte Prophet, der muss ja am weitesten entwickelt gewesen sein. Ja, diese Betrachtungsweise. Ja, und der Buddhismus dann sowieso dann nochmal, die anderen haben alle noch einen persönlichen Gott, wir sind da schon nochmal ein Stück weiter, wir haben diesen persönlichen Gott schon immer. Wir sind da eben schon noch mal einen Schritt weiter gekommen. Und dann im Buddhismus, dann wieder kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug. Theravada, kleines Fahrzeug, ja, die sind halt nur auf die eigene Erleuchtung ausgerichtet. Mahayana, großes Fahrzeug, ja, die wollen, dass alle erleuchtet werden, viel, viel umfassender. Ja, auf die eigene Erleuchtung ausgerichtet sein. Ayakema hat da den schönen Satz verwendet. Kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug. Alle Fahrzeuge werden auf Kosten des Inhabers abgeschleppt. Also es ist genial. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ja, das ist, wir müssen, ob man jetzt das kleine Fahrzeug verwenden oder das große, wir müssen die Ich-Illusion durchschauen oder die Ich-Bezogenheit auflösen, die Anhaftung auflösen, unsere Ängste überwinden. Egal. Ob wir jetzt da im Mercedes sitzen oder im Popo. Ja, heutzutage gibt es sehr, sehr viele große Fahrzeuge. Ganz interessant. Machen wir, denke ich mal, früher. Ich hatte früher mal einen Mini Cooper. Das ist gar nicht zu glauben. Heute die Mini Cooper, das sind ja Mittel- oder Klassewagen oder Großfahrzeuge. Mini würde man denken, das ist doch ein kleines Auto, aber das sind heute keine kleinen Autos mehr. Und wenn man dann so einen heutigen Mini gegen einen früheren Mini, wenn die nebeneinander stehen, oder auch ein 500er Fiat. Ich hab mal gesehen, wie ein alter 500er Fiat neben einem neuen 500er Fiat steht. Das kann man gar nicht glauben, dass die heutzutage so groß geworden sind. Weil früher im 500er Fiat, wenn einer ein bisschen größer war, dann hat er das Schiebedach aufgemacht und hat oben rausgeschaut. Tatsächlich, so mein Cousin hat einen 500er Fiat gehabt, ab und zu oben rausgeschaut. Ich weiß noch, wir sind einmal nach Berlin tremt, der Charlie und ich, Charlie kennen ja auch einige von euch, sind wir nach Berlin tremt, waren in München da an der Auffahrt gestanden, wo es auf die Autobahn geht. Und dann sind zwei Berliner Frauen sind vom Urlaub gekommen, vom Süden gekommen mit einem 126er Fiat. Die sind auch nicht viel größer wie der 500er Fiat und haben uns mitgenommen. Und die hatten noch einen Hund dabei. Und jetzt, also wir hatten auch noch ein bisschen Gepäck dabei, die hatten noch Gepäck dabei von ihrem Urlaub. Da sind wir da zu fünft, also wir vier und der Hund, mit unserem Gepäck sind wir dann nach Berlin da gefahren. Charlie war so drin. Aber es ist gegangen, man hat einen Lift gehabt, und zwar einen Lift von München bis nach Berlin. Wow, super. Ja, die Ichs sind irgendwie, die Autos sind zumindest größer geworden, die Ichs wahrscheinlich nicht.